Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen und guten Morgen zu diesem Ostersonntag. Mittlerweile das vierte Mal, dass ich an Ostern predigen darf. Und das Thema, Edem, klick schon mal rein bitte. Genau, ein Thema, wo mich schon länger beschäftigt. Vielleicht hat auch der eine oder andere sich schon mal die Frage gestellt, wo war Jesus eigentlich in diesen 3 Tagen nach seinem Tod? Wenn man das genau nimmt, diese 3 Tage Tod, die kommen aus dem jüdischen Zeitrechnung. Bei den Juden ist jeder Tag, also auch nachmittags oder abends, wird noch als voller Tag gezählt. Deshalb Freitag, Samstag, Sonntag, 3 Tage. Wenn wir aber davon ausgehen, dass Jesus am Freitagnachmittag starb und am Sonntagmorgen auferstanden ist, dann reden wir ungefähr von 40 Stunden Tod. Und was er in diesen 40 Stunden getan hat, da möchten wir heute Morgen mal ein bisschen tiefer reingehen. Und ich hoffe, dass ihr gut gefrühstückt habt, weil es könnte heute etwas länger gehen. Starten möchte ich euch mit euch im Garten Gethsemane. Und zwar, dort steht in Lukas 22, 24, und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Das war so der Einstieg, wo ich gedacht habe, was ist denn passiert vor der Kreuzigung? Und ich glaube, viele meinen damit, ja, der wollte diese Leiden nicht ertragen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus keine Angst hatte vor den körperlichen Leiden, aber sehr wohl vor dem Respekt oder Angst hatte, was geistlich passieren würde. Jesus wusste ja, dass die Sünde auf ihn gelegt würde. Und die Sünde würde eine Trennung vom Vater bewirken. Und dieser Schmerz war weitaus größer als der körperliche Schmerz oder irgendetwas anderes. Und deshalb wahrscheinlich auch dieser herzzerbrechende Schrei am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Doch was geschah nun? Jesus hat die Sünden aller Menschen auf sich genommen. Und in 2. Korinther 5, 21 lesen wir: Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Christus wurde die Sünde nicht angerechnet, sondern er wurde zur Sünde gemacht. Jesus wurde vollkommen mit der Sündennatur dieser Welt identifiziert. Und wegen dieser Sünden musste Jesus in die Hölle, weil Römer 6, 23a besagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Bereits in Jesaja wurde uns ein Ausblick gegeben auf das, was passieren würde. In Jesaja 14, 15 steht: Doch in den Scheol, oder anders ausgedrückt, in das Totenreich wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Seine Seele war im Scheol angekommen. Und laut Psalm 88 sank er in die tiefsten Tiefen des Todesreiches. Unser menschlicher Verstand kann es nicht fassen. Es gibt keine Sprache, die es richtig beschreiben könnte. Und wir haben auch nichts, mit dem man das irgendwie vergleichen könnte, was da geschehen ist. Und wenn wir in der Bibel nachlesen, die ganzen Schreiber der Evangelien geben relativ wenig Einblick und Auskunft, was denn da genau passiert ist. Also die Informationen sind sehr spärlich. Fakt ist, dass Jesus in dieser Zeit sehr aktiv war. Anstatt in Frieden zu ruhen, ging er an unserer Stelle die unvorstellbare Konfrontation mit dem Tode ein. Er entthronte Satan und nahm ihm seine Macht ab. Er besiegte ihn auf seinem eigenen Gebiet. Wenn wir das Wunder des Kreuzes wirklich verstehen wollen, müssen wir zuerst ein Verständnis dafür bekommen, was sich in der geistlichen Welt abspielte, nachdem Jesus gestorben war. In Hebräer 2, 14 und 15 lesen wir, weil wir Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde er auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Denn nur als Mensch konnte er sterben und so den Teufel, der die Macht über den Tod hatte, entmachten. Nur so konnte er die Menschen, die ihr Leben lang Angst vor dem Tod hatten, aus der Sklaverei befreien. Gott musste Mensch werden, um zu sterben. Denn er ist Geist und ewig. Und nur durch sein Sterben konnte er den Teufel besiegen. Es ist auch wichtig zu wissen, was die Bibel über das Leben nach dem Tode sagt. Das Judentum glaubte, dass jeder Mensch, nachdem er starb, und die Rede ist hier von der Zeit, bevor Jesus den Tod besiegte, ins Totenreich kommt. Das ist ein Ort, wo alle Menschen auf das Urteil Gottes warteten und Jesus selbst bestätigt die Existenz eines Totenreiches. Im Totenreich gibt es weder Tun noch Berechnung, noch Kenntnis noch Weisheit und keiner bringt Gott Dank dar. Es herrschen tiefe Finsternis und Unordnung. Und im Psalm 49, jetzt wird es etwas länger, 7 bis 15 finden wir einen bemerkenswerten prophetischen Einblick in das Totenreich. Sie vertrauten auf ihre Schätze und rühmten sich ihres Reichtumes. Doch nicht einer von ihnen, obwohl reich wie ein König, konnte seinen eigenen Bruder von der Schuld seiner Sünde erlösen. Keiner könnte Gott das Lösegeld für die Seele eines anderen geben, geschweige denn für sich selbst. Die Erlösung einer Seele ist zu teuer und kostbar, als dass jemand sie mit irdischem Reichtum bezahlen könnte. Der Preis, der zu zahlen ist, reicht niemals aus, um auch nur für einen Menschen das ewige Leben zu erkaufen, um ihn vor der Hölle zu bewahren. Die Klügsten und Besten, aber auch die Törichten und Sinnlosen, Gott sieht, dass sie alle eines Tages sterben werden und überlassen ihre Häuser und ihr Vermögen anderen. Auch wenn sie Straßen und Ländereien nach sich benennen, in der Hoffnung, dass ihr Andenken über das Grab hinaus bestehen bleibt, in ihrem eigenen Kopf zu Legenden werden, ist ihre Heimatadresse jetzt der Friedhof. Die Ehre des Menschen ist kurzlebig und vergänglich. Es gibt kaum einen Unterschied zwischen Mensch und Tier, denn beide werden eines Tages vergehen. So ist der Weg der törichten Menschen und derer, die alles zitieren, was sie sagen, denn sie sind heute hier und morgen weg. Ein Hirte, der Tod genannt wird, hütet sie und führt sie geradewegs in die Hölle wie willenlose Schafe. Doch bei Tagesanbruch wirst du die Gerechten finden, die an ihrer Stelle regieren. Jede Spur von ihnen wird für immer verschwunden sein, mit all ihrer Herrlichkeit verloren in der Dunkelheit ihres Untergangs. Aber ich weiß, dass der liebende Gott meine Seele erlösen wird, mich aus der dunklen Macht des Todes auferweckt, mich als seine Brautpartnerin nimmt. Der Psalmist glaubt und schreibt es hier auch so, dass Gott ihn erlösen und aus dem Totenreich herausholen wird. Im Totenreich ist der Tod der Hirte. Er hat das Sagen. Und dieser Text ist auch eine prophetische Beschreibung dessen, was Jesus zwischen Kreuz und Auferstehung tat. Aber bevor wir uns eine Meinung bilden, hören wir auf das, was Jesus selbst über das Totenreich lehrt. Im bekannten Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Mann schildert Jesus an Anlehnung von diesem Psalm 49, wie es im Totenreich aussieht. Auch wenn es nur ein Gleichnis ist, hätte Jesus die Situation sicher nicht so detailliert geschildert, wenn seine Beschreibung mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmen würde. Wenn wir dieses Gleichnis studieren, erkennen wir seinen Blick auf das Geschehen zwischen Kreuzigung und Auferstehung, während er erzählt. Der reiche Mann und Lazarus. In diesem Gleichnis lehrt Jesus uns mehr über himmlische Dinge und lässt uns ins Totenreich schauen. Bemerkenswert ist der Satz am Ende: Selbst wenn jemand aus dem Totenreich aufstehen und ihnen erscheinen würde, sie würden Gott nicht glauben. Auch das ist schon ein Hinweis von Jesus auf seine Auferstehung aus dem Tod. Und die ganze Geschichte oder das Gleichnis steht in Lukas 16, 19 bis 31. Dürft ihr gerne zu Hause nachlesen. Ich werde es kurz zusammenfassen. In diesen Versen schildert Jesus uns das Totenreich als einen in zwei Bereiche aufgeteilten Ort, getrennt durch eine unüberbrückbare Kluft. Lazarus wird nach seinem Sterben von Gottes Engel in den Schoß von Abraham getragen. Dort liegt er wie ein Kind, das im Schoße des Vaters oder Mutter liegt. Lazarus ist auf der Lichtseite des Totenreiches, wo es kühl, erfrischend ist und wo er Trost findet. Nachdem der reiche Mann gestorben ist, öffnet auch er seine Augen im Totenreich. Es ist für ihn eine schmerzhafte Erfahrung. Er spricht vom Ort der Qualen, in dem Flammen leidet er. Doch der ehemals reiche Mann kann von Weitem Abraham und Lazarus auf seinem Schoß erkennen. Offensichtlich gibt es zwischen der Lichtseite und der dunklen Seite im Totenbereich eine große Kluft. Auch wenn man einander nicht erreichen kann, besteht anscheinend doch die Möglichkeit, einander zu sehen und miteinander zu kommunizieren. Der ehemals reiche Mann bittet Abraham, er solle Lazarus herüberschicken, wenn er nur die Fingerspitzen ins Wasser tauchen und meine Zunge benetzen, würde ihm das Abkühlung verschaffen. Der Schmerz in den Feuerflammen des Totenreiches ist in diesem Bereich offensichtlich unerträglich. Abraham macht ihm jedoch klar, dass die Kluft zwischen ihm und ihm unüberbrückbar ist. Er kann am Urteil Gottes nichts verändern. Sein Urteil ist unwiderruflich. Aber der Mann gibt nicht auf. Wenn Lazarus schon nicht zu ihm herüberkommen kann, soll man ihn wenigstens seinen Brüdern schicken, die auf der Erde leben. Er soll sie ernsthaft warnen, um zu verhindern, dass auch sie an diesem Ort der Qual landen. Abraham sagt zu ihm: Wenn sie Mose und den Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand von den Toten aufersteht. Jesus sagt in diesem Gleichnis schon voraus, wie die jüdischen geistlichen Leiter reagieren würden, wenn sie den Bericht der römischen Wache und die Zeugnisse der Apostel hören. Sie werden nicht glauben. Passend dazu Johannes 3, 12. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Gott hat den Tod nie gewollt. In Apostelgeschichte 2, 24 und 27 lesen wir, ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Und David ergänzt es in Vers 31. David hat vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Und deshalb sandte er Jesus Christus, damit er die Macht des Todes zerstört. Wenn wir verstehen und auch erleben wollen, welche Qualität von Leben uns durch das Wunder des Kreuzes geschenkt wurde, welche Freiheit wir durch diesen Tausch am Kreuz erleben können, müssen wir etwas lernen. Wir müssen wirklich verstehen, wie groß der Sieg von Jesus war und ist. Und welche Bedeutung sein Sieg über den Tod für uns jetzt, hier und heute hat. Viele Christen verwechseln das Todesreich mit der Hölle. Das Totenreich ist der Vorort der Hölle. Es ist ein Aufbewahrungsort, eine Art Zwischenstation für die Seelen derer, die gestorben sind. Sie warten dort bis zum letzten Urteil. Dann wird das Totenreich seine Toten wieder zurückgeben. In Offenbarung 20, 13 bis 15. Und das Meer gab die Toten, die in ihnen waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Die Hölle oder der Feuersee ist für den Teufel und seine Dämonen gedacht. Deshalb ist die Hölle aktuell noch leer. Wenn Jesus wiederkommt, um über die Toten das Urteil gesprochen wird, werden Satan, seine Dämonen und alle, die nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben sind, als das Opfer von Jesu abgelehnt haben, in die Hölle geworfen. Gott erbarmt sich nicht über die gefallenen Engeln, sondern über die Nachkommen Abrahams. Können wir nachlesen in Hebräer 2,16. Denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Und die Bibel lehrt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Jesus war der Mann ohne Sünde. Er hat nie gesündigt. Das bedeutet, dass sein Körper dem Fluch des Sündenfalls nicht unterworfen war. Jesus war vollkommen frei davon. Sein Körper konnte nicht krank werden. Sein Körper war nicht zum Sterben verdammt. Er konnte nicht einfach sterben. Es klingt unglaublich, aber Jesus brauchte unsere Sünden, um überhaupt sterben zu können. Indem er unsere Sünden auf sich nahm, lieferte er sich dem Obersten dieser Welt aus. Und in 2. Korinther 5, 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Es waren unsere Sünden, die dem Teufel Macht über Jesus gegeben haben. Das war der Plan Gottes. Er wollte, dass Jesus an unserer Stelle die Konfrontation mit dem Tod im Totenreich angeht. Mit Tod meine ich die Engel, den Engel des Todes, der direkt unter Satan steht. Paulus sagt, dass durch die Übertretungen Adams der Tod als König zu herrschen begann. Dieser mächtige Engel der Finsternis hat einen Namen. Im Griechischen wird er Apollyon genannt, im Hebräischen Abaddon. Das bedeutet Verderber. Er ist der König des Abgrundes und des Totenreiches. Und er wird auch in der Offenbarung erwähnt. Hebräer 2,14 lesen wir, weil diese Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, wurde der Sohn ein Mensch wie sie, um durch seinen Tod den zu vernichten, der über den Tod verfügt, nämlich den Teufel. Jesus Auftrag war es, ins Totenreich zu gehen und den Schlüssel des Todes und des Todesreiches zu fordern und den Teufel machtlos zu machen. Jeder wird beim Eintritt in das Todesreich mit dem Todesengel konfrontiert, auch Jesus. Die Dämonen haben bestimmt genauso laut gekreischt wie auf der Erde, als sie Jesus gesehen haben. Schon während der Kreuzigung haben sie Jesus vor Wut verflucht und verspottet. Und jetzt war er in ihrer Hand. Endlich war es ihnen gelungen, Jesus, den Sohn Gottes, der den Kopf der Schlange zertreten soll, auf die Knie zu zwingen. Doch nur eine kurze Zeit sollte ihre wahnsinnige Freude währen. Jesus Christus sah dem Todesengel direkt in die Augen. Er stellte sich direkt der Konfrontation mit ihm. Jesus, das Licht der Welt, war mit unserer Sünde bedeckt. Aber ich bin mir sicher, dass er sie keine Sekunde länger als nötig getragen hat. Als er die Sünde schließlich von sich warf, in die tiefsten Brunnen des Todesreiches hinein, schien das strahlende Licht Gottes auf diesen finsteren irdischen Ort. Und nun offenbarte sich das Lamm Gottes als der Löwe von Juda. Jetzt stand er da, majestätisch, stolz, als Sohn Gottes. Und als derjenige, durch den alle Dinge geschaffen wurden, die im Himmel und auf Erden sind, sichtbar und unsichtbar. In Kolosser 1, 14 bis 17 lesen wir, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und vor allem besteht durch ihn. Die ewige Strafe, die wir verdient hätten, wurde an ihm vollstreckt. Weil er die Strafe für alle Menschen trug, bekam er die Macht, alle aus dem Griff des Todes zu befreien, die an ihn glauben. Der Apostel Paulus schreibt, wie Jesus ins Totenreich ging. Dort hat er die Erlösung, die er brachte, gepredigt. Können wir nachlesen, 1. Petrus. Denn es hat auch Christus einmal für unsere Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Petrus macht in den folgenden Versen klar, wen er mit Geistern im Gefängnis meinte. Es waren unter anderem die Männer und Frauen von Zeiten Noahs, die damals auf die Warnung des Gottesmannes nicht hören wollten. Gott wartete geduldig auf sie, während Noah die Arche baute. Am Ende wurden nur 8 Menschen gerettet, alle anderen ertranken. Die Geister oder Seelen dieser Menschen werden im Totenbereich aufbewahrt. Petrus nennt den Ort Gefängnis. Können wir nachlesen in Jesaja 24, 22. Sie werden eingesperrt, wie man Gefangene in die Grube einsperrt. Ja, sie werden in den Kerker eingeschlossen und nach vielen Tagen heimgesucht werden. Nachdem Jesus die Sünden von sich abgeschüttelt hat, begann er zu sprechen. Aber wie? Mit lauter Stimme und großer Kraft verkündete er die gute Nachricht im Totenreich. Seine Stimme dringt bis in den hinteren, düsteren Winkel, bis in jeden Kerker des Totenreiches. Jeder konnte Jesus deutlich hören. Er predigte ihnen das Wunder des Kreuzes. Er teilte ihnen mit, dass er sie als Kriegsgefangene mitnehmen möchte in den Himmel, wo der Vater schon auf sie wartet. Welche Panik muss wohl in dem Moment im Lager des Feindes ausgebrochen sein? Wenn sie oder die Machthaber auf Erden das geahnt hätten, sie hätten Jesus niemals gekreuzigt. In Kolosser 2, 15 lesen wir, die Mächte und Gewalten, die diesen Schuldschein gegen uns geltend machen wollten, hat er entwaffnet und vor aller Welt zur Schau gestellt. Er hat sie in seinen Triumphzug mitgeführt und das alles in und durch Christus. Die Stimme von Jesus war im Totenreich bekannt. Sie war nämlich schon einmal erklungen. Ihr wisst alle, wann das war. Lazarus. Als Lazarus gestorben war, stand Jesus vor dem Grab und ruft mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Diese Worte drangen tief ins Totenreich. Der Todesengel, der die mächtige Stimme erkennt, muss eingestehen, dass Jesus größer ist. Amen. Bedenken wir, Lazarus war 4 Tage tot. Und auch seine Seele wurde schon vom Tod gefangen genommen im Totenreich. Und es ist schwer, sich vorzustellen, was geschah, als Jesus' mächtige Stimme im Totenreich zu hören war. Auf jeden Fall blieb dem Tod in diesem Moment nichts anderes übrig, als Lazarus freizugeben, auf den Befehl hin von Jesus. Und in Offenbarung 1, 18 lesen wir, ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Macht und die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schlüssel bedeutet immer Autorität. Autorität und Vollmacht. Jesus hatte und hat wirklich alle Macht, in Himmel und auf Erden. Wir wissen nicht, wie lange die Befreiungsaktion von Jesus gedauert hat. Aber sein Versprechen, das er dem Verbrecher am Kreuz gab, löste er auf jeden Fall ein. Und König David hat schon im Psalm 107, 14 bis 16 geschrieben, er führte sie heraus aus Dunkel und Finsternis. Er zerriss ihre Fesseln. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Denn er hat bronzene Türen zerbrochen und eiserne Riegel hat er zerschlagen. Als der Tod und das Todesreich das Licht des Sohnes auf ihrem Gebiet erblickten, wurden sie von Angst ergriffen. Sie sind nicht mehr in der Lage, etwas auszurichten. Für sie ist alles verloren. Keiner weiß ganz genau, wie viele Seelen Jesus aus dem Totenreich mitgenommen hat. Aber es war mit Sicherheit der größte Exodus aller Zeiten. Und Epheser 4,8 heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe, führte er Kriegsgefangene mit sich. Jesus ist der Erstgeborene. Er ist der Prototyp aus den geistlich Toten, der erste Mensch, der je von Neuem geboren wurde. Und deshalb, weil er das getan hat, sind auch wir eine neue Spezies. Und ohne ihn und ohne das wären wir wahrscheinlich gar nicht hier. Und wir müssen verstehen, dass Gerechtigkeit die Fähigkeit ist, ohne ein Gefühl der Schuld, Verdammnis oder Minderwertigkeit in der Gegenwart unseres himmlischen Vaters zu stehen. Wir sind seine Söhne und Töchter. Wir wurden aus seinem eigenen Herz heraus wieder erschaffen. Man kann auch sagen, wir sind aus seiner eigenen Substanz erschaffen. Und daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. So steht es in 2. Korinther 5, 17. Eine neue Spezies, etwas, das die Welt bis zum Pfingsttag nicht kannte. Diese Spezies, also wir, sind so sehr wie Jesus, so vollkommen eins mit ihm, dass Christus sagen kann, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Johannes 15, 5. Wir sind im Herzen unserem himmlischen Papa genauso nah wie Jesus. In Johannes 17, 23 lesen wir, ich lebe in ihnen und du lebst in mir. So sollen auch sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie, die zu mir gehören, ebenso liebst wie mich. Jesus ist sowohl das Lamm, das für unsere Sünden geschlachtet wurde, wie auch der hohe Priester. In Hebräer 9, 11 bis 12 lesen wir, Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Das ist der wichtigste Punkt im Erlösungswerk. Erst als Jesus als hoher Priester sein eigenes Blut in das himmlische Allerheiligste brachte, vor den obersten Gerichtshof des Universums, und dieses Opfer angenommen wurde, war die ewige Erlösung vollzogen und der neue Bund besiegelt. Erst in diesem Moment war es wirklich vollbracht. Ich kann mir gut vorstellen, als das geschehen ist, war ein Lächeln auf dem Gesicht des Vaters zu sehen und auf dem Gesicht von Jesus. Vielleicht dachte er, dafür habe ich es getan. Und jeder Nachfolger Christi müsste jetzt eigentlich vor voller Freude siegreich jubeln. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Johannes 11, 25 und 26. Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Wenn nicht, denk drüber nach. Und denke immer daran, der Aufstehungsmorgen war der Morgen aller Morgen. Amen.